1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Wir haben eine Frau zu Besuch, über die ich wahrscheinlich nicht gleich sagen darf, dass sie gut aussieht, weil das als diskriminierend diskutiert würde, werden könnte und als Reduzierung auf das Äußerliche, was man bei Männern ja auch nie macht. Also spare ich mir das vielleicht für später auf und sage einfach, die Oberbürgermeisterin von Frankfurt ist bei uns, die CDU-Politikerin Petra Roth. Schön, dass Sie gekommen sind, Frau Roth. Guten Tag.
Dankeschön. Guten Tag, Herr Reichert.
Frau Roth, kurz nach dem Ende unserer Sendung beginnt der große Frankfurter Fastnachtsumzug. Da werden Sie dann voller Frohsinn dabei sein, vom hr-Fernsehen übertragen. Sie sind zwar gelernte Frankfurterin, aber doch Norddeutsche, eine Bremerin. Wie viel fleißiges Bemühen hat es gebraucht, Freude am Karneval zu gewinnen?
Ja, ich bin seit 1964, bin mit knapp 20 nach Frankfurt gekommen. Und da war die Fasnacht mir ganz etwas Fremdes und der Umzug auch. Und meine damalige Chefin, ich bin ja vom Beruf Arzthelferin, die hat mir gesagt, da war ich gerade 3 Monate in Frankfurt, sie müssen unbedingt am Dienstag nach Heddernheim, das gab es, und sie müssen am Sonntag auf den Fasnachtzug. Und es war so Wetter, wie wir es jetzt haben, so Schnee, nasskalt. Und ich habe dann auch Stunden durchgehalten und ich habe einfach gestaunt, ob der Figuren, ob der Fröhlichkeit und dieses Helau-Rufen. Also dann bin ich auch auf Sitzungen gegangen in den 70er Jahren, habe mir sehr gerne Büttenreden angehört. Und dann kam die Politik, dann muss ich sagen, ja, aber jetzt kommt, dass ich es wirklich voller Überzeugung mal. Die Fasnacht hat es mehr als verdient, dass die Politik dieser Vereinsidee den Rücken stärkt. Denn die Fasnacht ist gesellschaftspolitisch eine ganz wichtige Säule, weil Partnerschaften gepflegt werden, weil auch Fürsorge im Verein ist. Und die sind nicht nur 6 Wochen miteinander beschäftigt, das ganze Jahr. Und sie trainieren ja auswendig lernen, also Bildungselemente. Und sie fördern die Jugend, sie pflegen die alten Beziehungen. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, der Fasnacht werde ich immer ein guter Partner sein. Nun gibt es aber auch noch die große Bedeutung in Frankfurt, dass grundsätzlich der Oberbürgermeister der Stadt, also die Oberbürgermeisterin, die Präsidentin des Großen Rates ist. Und mit den Inhalten, die ich eben gesagt habe, repräsentiere ich dann in der 5. Jahreszeit die Fasnacht in Frankfurt. Ich selbst tue mich wahnsinnig schwer, das sehen Sie ja auch, wenn ich auftreten muss, mit Büttenreden. Aber ich bin ein guter Konsument der Fasnacht und freue mich.
Petra Roth, ein Leben zwischen Narrenzug, Bankenkrise, Opernball, Haushaltsloch und noch viele mehr. Ich bin gespannt.
hr1 bewegt.
Sie hören hr1 Talk mit Petra Roth, der CDU-Oberbürgermeisterin Frankfurts und Präsidentin des Deutschen Städtetags, dem sich mehr als 4000 Städte und Gemeinden mit insgesamt 51 Millionen Einwohnern zusammengeschlossen haben, ist sie auch. Heute Mittag ist sie aber vor allem die Frau, die den großen Frankfurter Fastnachtzug abnimmt, in vollem Ornat mit Amtskette oder reicht die Narrenkappe, Frau Roth?
Die Narrenkappe und der Orden. Und ich bekomme ja viele Orden geschenkt. Ich trage nur den vom Großen Rat. Und dann habe ich den roten Mantel und ich bin ja entmachtet in dieser Zeit. Ich sitze also auf der Tribüne und schaue an, wie die Narren die Stadt im Spiegelbild des Narren uns zeigen.
Und ab Aschermittwoch gehen Sie dann nur noch in Sack und Asche, predigen Blut, Schweiß und Tränen und verkünden, dass Frankfurt bald in seinem Finanzloch verschwindet. Wenn nicht, ja, wenn was nicht?
Ja, also Frankfurt verschwindet nicht in seinem Finanzloch. Frankfurt hat in den letzten Jahren, in den guten Jahren, gut gewirtschaftet. Und wir werden in diesem Jahr keine Einschnitte in den Haushalt der Stadt Frankfurt, also Sozialhaushalt, machen. Wir feiern die Fasnacht als Stadt Frankfurt mit den Narren. Und wir haben ein Haus voller Narren im Römer. Manchmal weiß ich nicht, ob ich dem Großen Rat vorsitze, den Karnevalsvereinen oder der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung.
Ob Sie die auch im Alltag mal die Narrenkappe aufziehen sollen?
Aber das erfrischt.
Wenn es drunter und drüber geht, wird vielleicht das Flaggezeigen wichtiger. Gerade auch hessische Parteifreunde von Ihnen haben jüngst geklagt, die Kanzlerin zeige nicht genug konservatives Profil. Wie wohl fühlen Sie sich, wenn man Sie eine Konservative nennt?
Fühle ich mich auch wohl, weil ich die Begriffe, wenn ich sage, ich bin eine Konservative, auch definieren kann. Tradition bewahren und erneuern. Also das Grundsatzprogramm der CDU, als die CDU nach dem Krieg gegründet wurde, ist für mich heute noch so aktuell, wonach ich auch hier seit 1977 Kommunalpolitik gemacht habe. Besonders der soziale und der wirtschaftliche Bereich. Konservativ bedeutet ja nicht verstaubt. Konservativ sind ja Traditionswerte, die seit eh und je gelten. halten und man darf sie auch nicht der Beliebigkeit unterwerfen. Profil zeigen.
Ihrer Parteifreundin Kanzlerin Merkel wird oft Führungsschwäche angekreidet. Den Vorwurf kennen Sie auch. Wie steht's aus Ihrer Sicht mit Ihrer Führungskraft?
Also ich bin 95 gewählt worden im ersten Wahlgang, als die Direktwahl eingeführt wurde. Und habe als Thema für Frankfurt gesagt, die Stadt muss sauberer und sicherer werden und wir wollen uns für die Drogenkranken einsetzen. Und dieses habe ich in den Jahren dann auch umgesetzt, muss aber die Mehrheiten auch dafür haben. Wenn jetzt Führungsschwäche vorgeworfen wird, weil man keine Mehrheit hat für seine Ideen, dann muss ich sagen, es hat auch wenig Sinn, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, wenn ich nichts verändere. Ich bin, wenn ich mich selber sehen wollte, mit großer Begeisterung eine Macherin. Ich möchte umsetzen. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig. Manches dauert mir zu lange. Aber wenn ich eine Idee habe und eine Mehrheit und ich stelle fest, die Menschen folgen mir in dieser Idee, dann sage ich, jetzt müssen wir es auch sichtbar werden lassen.
Eine Illustrierte hat Sie vor einer Weile mit den Worten zitiert: Ich denke viel über mein Leben nach. Ich bin mir durchaus bewusst, wie reich das Schicksal mich ausgestattet hat. Für sein Schicksal kann man ja nichts, aber man kann die Aufgaben, die einem gestellt werden, angehen und sie so gestalten, dass man sich selbst in seinem Leben wohlfühlt. Wie gelingt es Ihnen, sich wohlzufühlen als Oberbürgermeisterin einer Stadt, deren Probleme sich türmen?
Ja, durch die Akzeptanz der Bürger. Ich bin sehr bekannt und auf der Straße die Leute sich mir in den Weg stellen und sagen, Frau Roth, ich wollte Ihnen mal guten Tag sagen. Vielen Dank für das, was Sie getan haben. Oder der Nächste sagt, halt, bleiben Sie mal stehen, ich habe die und die Probleme oder Sorgen, können Sie mir helfen? Also der Frankfurter kommt mit seinem Anliegen direkt zu mir. Und das gibt wirklich Glück. Ein Danke zu hören, das ist ein glaubwürdiger Dank, ist etwas, was einen in der Stille beglückt und sagt, du hast dich richtig eingesetzt. Mir macht die Arbeit ja auch Freude. Ich habe noch nie irgendwann gedacht, oh Gott, und schon wieder. Nein, das macht Freude.
Petra Roth in hr1. Gleich geht's um Ihre Anfänge. Am 9. Mai 1944, also wirklich in miesen Zeiten, kam in Bremen Petra Martin auf die Welt als Tochter einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie. 51 Jahre später wurde sie als Petra Roth Frankfurts Oberbürgermeisterin. Haben die Folgen des Krieges, Frau Roth, in ihrer Kindheit noch eine Rolle gespielt oder sind sie doch eher in gesichertem Wohlstand aufgewachsen?
Also ich sage immer, ich bin ein Friedenskind. Am 9. Mai, also genau ein Jahr später, war Kriegsschluss und meine Mutter hat mir erzählt, die auch heute noch lebt, dass sie zum einjährigen Geburtstag Buttercremetorte gemacht hat, wir nie wieder gegessen und den Kriegsschluss mit meinem Geburtstag begonnen hat. Ich bin auch in gesicherten und einer sehr glücklichen und beglückenden Umgebung aufgewachsen. Man sagt immer, ich sei ein halber Junge gewesen. Ich habe auf der Straße gespielt.
Ihre Mutter hat auch gesagt, dass sie schon als Kind, als junges Mädchen, sowas wie Führungsstärke gezeigt hätte.
Ja,
wie hat sich das gezeigt?
Ich bin natürlich in einer zerstörten Stadt auch aufgewachsen, in Bremen. Ja, und da haben wir damals Banden gegründet. Und natürlich war ein ganz großer Junge Vorsitzender. Und der hat gesagt, ich bin auch immer gewählt worden. Wissen Sie, früher in der Schule, tipptopp, für Mannschaftssport oder auf der Straße, Marmel spielen. Der hat gesagt, so, Petra ist mein Stellvertreter oder wie man das damals sagte.
Sie gehen nach der mittleren Reife vom Gymnasium ab, dann auf die höhere Handelsschule. 1964 mit 19 kommen Sie mit Ihrem damaligen Liebsten nach Frankfurt. Heiraten, lassen sich aber schon 2 Jahre später wieder scheiden. Als Sie in Frankfurt ankamen, haben Sie mal erzählt, hätten Sie das Gefühl gehabt, das ist das freie Leben. Wie war es dann Mitte der 60er als junge geschiedene Frau?
Ich bin eigentlich auch eine 68erin aus der gesellschaftspolitischen Betrachtung. Mit 20 habe ich geheiratet, habe gearbeitet halbtags und da musste mein Mann noch die Genehmigung geben damals, dass ich arbeite. Im Übrigen mussten meine Eltern, als ich heiratete, noch die Genehmigung geben, dass ich heiraten durfte, denn ich war ja noch nicht 21. Und dann kamen diese ganzen politischen Veränderungen, die Volljährigkeit auf 18, dann, dass Frauen selbst entscheiden dürfen, ob sie arbeiten oder nicht. Und in dieser Zeit habe ich mich scheiden lassen und habe dann voll gearbeitet. Und habe mich eigentlich emanzipiert. Emanzipiert als Tochter aus dem Elternhaus, emanzipiert als Ehefrau und bin eine unabhängige, selbstständige junge Frau in dieser großen Stadt Frankfurt gewesen. und habe dann meinen Mann kennengelernt, Erwin Roth. Und der hat mir dann erstmal Frankfurt gezeigt. Und der hat mir diese vielen gesellschaftspolitischen relevanten Gruppen erschlossen, die es gibt. Nicht nur über den Sport, sondern über die Literatur, über die Musik. Und das war spannend. Und dann war das, wie gesagt, die 68er-Zeit. In Bremen wurde das ein wenig, Sie sagten ja, ich komme aus einer Bremer Kaufmannsfamilie. Da war das doch sehr modern, wie die Petra Martin da in Frankfurt lebte.
1969 haben Sie noch Willi gewählt. Bei der Wahl 72 wählen Sie dann CDU und treten dann auch in die CDU ein. Ein Jahr später haben Sie schon Ihr erstes Frankfurter Amt inne, Sozialbezirksvorsteherin, und nach einer Weile sind Sie dann auch Stadtverordnete. Was wollten Sie in der Politik vor Ort?
Die CDU war von der Organisation eine gut aufgestellte Partei hier in Frankfurt. Die hat dann geguckt, was für neue Mitglieder, und hat mich aufgesucht. Und ich hatte viel Zeit, mein erster Sohn war geboren. Und dann haben die gesagt, kommen Sie doch mal. Und dann hat mich im Kindergarten, haben die Leute, haben wir alle gesagt, da fehlt ein Zebrastreifen. Und dann habe ich gesagt, ich bin doch in einer Partei, in der CDU, da gibt's so Stammtische. Ich glaube, das kann man da mal vortragen. Und so, also richtig ganz unten Bürgerengagement, Verbesserungen vor der Tür.
Petra Roth in hr1. Was es heißt, Politikerin zu sein, interessiert uns gleich. Mit Fritz Reichert und Petra Roth, die bei ihrer letzten Wiederwahl als Frankfurter Oberbürgermeisterin im Jahr 2007 zwar über 60% der Stimmen bekam, aber die Wahlbeteiligung war mit rund 33% so gering, dass man das Grausen bekommen konnte. Wie gruselig fanden Sie das, Frau Roth?
Sachlich bewertet teile ich Ihre Meinung. Schon die Kommunalwahl, also wo das Parlament gewählt wurde, war so gering. Nicht bei 33, sondern so um 40 oder 38. Und in Frankfurt wurde das zum ersten Mal deutlich. Die anderen Städte haben leider in dieser geringen Wahlbeteiligungsquote nachgezogen.
Machen Sie seitdem was anders?
Nein, ich glaube, wir haben in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren doch sehr viel Partizipationselemente in die Gesellschaft eingebracht als Parteien. Die Bürger können sich beteiligen, die Freiwilligkeit ist da, das Kumulieren und Panaschieren, das heißt immer mehr direkt auf eine Person. Und die Menschen haben nicht mehr unbedingt das Bedürfnis, als eine Verpflichtung es zu sehen, wählen zu gehen. Wenn sie irgendwo positiv sich zu einem äußern, gehen sie hin. Das sehe ich jetzt als Gutes an der Sache. Bisher hatten wir immer die Initiativpolitik, die gegen etwas ist und sich dann äußert. Durch die Direktwahl haben wir die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin für den. Aber ich glaube, dass wir auch bei Kommunalwahlen in der Zukunft keine wesentlich höheren Werte von 50% haben werden.
Wenn Sie mal so richtig gefrustet sind, kann Ihnen dann Musik manchmal ein bisschen aufhelfen?
Ja.
Sie hören, glaube ich, gerne Klassik, aber jetzt würden Sie gerne Elvis hören.
Ja, ich höre auch sehr gerne Jazz. Duke Ellington und Mangelsdorf. Elvis ist an sich so die erste Begegnung mit der internationalen Welt als 10-, 12-Jährige. Wir sind schon früh in Europa verreist. Wir, meine Eltern, da mitgenommen. Und als wir auf dem Weg durch die Schweiz nach Italien waren und dann nach Frankreich, Mentone rüber, hatte mein Vater gesagt, du bist doch so ein Elvis-Fan, da war ich 12, 56, der ist gerade hier in der Kaserne in Friedberg. Soll ich denn da mal vorbeifahren? Weiß ich noch, mit unserem Mercedes.
Wie nett.
Ja, und die Abfahrt Friedberg kenne ich das auch so gut immer noch. Und dann ist mein Vater in Friedberg an die Kaserne gewandt und hat mir gesagt, da würde jetzt Elvis nehmen. Und die Musik oder Bill Haley und Blues Boogies in der Tanzstundenzeit, eine Musik, die ich auch sehr mochte. Jailhouse Rock, ja.
Dann kommt da jetzt Jugenderinnerungen extra für Petra Elvis. Petra Roth, Frankfurts Oberbürgermeisterin, ist zu Gast in hr1. Frau Roth, 10 Jahre bevor Sie in das Amt gewählt wurden, also 1985, haben Sie auf die Frage nach Ihren Karrierezielen mal gesagt, politisch sehe ich da keine Grenzen. Was sprach aus diesen Worten? Brennender Ehrgeiz oder unbegrenztes Selbstvertrauen oder feiner Humor?
Das war natürlich ein bisschen feine Ironie, wenn der meinte damals so, na, was wollen Sie denn noch alles werden? Parteivorsitz, Landesvorsitz oder im Bundesvorstand. Ich habe nicht gemeint in der Exekutive. Das ist erst später dann dazu gekommen, als ich Oberbürgermeisterin wurde. Oder die Frage ist mir auch nochmal gestellt worden, als ich im Schattenkabinett von Kanter war in der Landtagswahl, ob ich das immer gewollt hätte. Nein, das hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Und man hat mich gefragt. Ich habe mich nie gemeldet und habe gesagt, ich möchte dies oder das. Das gab es früher auch nicht. Heute ist das so. Heute bei uns in der CDU rufen Leute an, sagen, ach, ich habe gehört, da sind Europawahlen. Ich hätte mal Lust, da zu kandidieren. Das ist erstaunlich, wie die Einstellung ist.
Als Sie sich 1995 um das Amt der Oberbürgermeisterin bewerben, gilt Frankfurt bundesweit als eine Art bürgermeisterverschlingender Moloch. Keiner der großen hessischen CDU-Männer will kandidieren. Sie sind Frankfurt CDU-Chefin, Sie sollen es also machen, auch wenn keiner an Sie glaubt. Außer Kanzler Kohl sozusagen. Hat der Sie einbestellt und gesagt, Mädchen, mach es oder wie war das?
Helmut Kohl hat mich in der Tat in einer Fraktionssitzung im Hessischen Landtag angerufen und da kam ein Bediensteter und sagte, Frau Abgeordnete, der Bundeskanzler möchte Sie sprechen. Und ich habe gesagt, wie, was, gibt es das? Und dann war vorne in der Lobby wirklich der Bundeskanzler Helmut Kohl dran. Und ich konnte gar nicht viel sagen, in einer Lobby, da ist ja ein Betrieb und ich habe ihn kaum verstanden. Ich habe nur mal gesagt, Herr Bundeskanzler, ich bin hier in der Fraktionssitzung, darf ich... Und dann sagt er, ja, dann ruf mich mal in 10 Minuten an.
Hat sie gleich geduzt, ja?
Ja, der duzt ja alle. Und jetzt die Frage zu beantworten, die Frankfurter CDU, also Walter Wallmann, Ernst Gerhardt und Herr Kanter, hatten damals sich überlegt, wer hier als Spitzenkandidat antreten
wollte
und haben den Kohl.
Ja,
das mit Kohl, das wollte ich jetzt sagen. Der kannte mich in dem Sinne nicht. Da hat der gesagt, das Mädchen gucke ich mir an. Oder die Frau. Ich saß aber da 1,5 Stunden mit den anderen in seinem Büro in Bonn. Er hat mich nicht angeschaut. Er hat sich nur unterhalten mit den anderen. Ich habe natürlich auch nichts gesagt, völlig erstarrt. Aber aus den Augenwinkeln hat er die ganze Zeit mich beobachtet. Und hat zum Schluss dann gesagt, also ich denke, das ist in Frankfurt die richtige Frau zu denen. Und ich habe gesagt, darf ich mir denn das bitte noch überlegen? Da hat er gesagt, ja. Und mir 2 Tage, ich fuhr am Freitag mit Erwin Roth und den Kindern, das war Ostern so ungefähr, zum Skilaufen. Und hat er gesagt, aber bis dahin, dann haben wir das mit meinem Mann lange besprochen. Und er hat gesagt, weißt du, du machst sowieso die ganze Arbeit, dann machst du auch den Spitzenkandidaten.
Als Sie schon längst Oberbürgermeisterin sind, sagen Sie mal, die Männer wollten mich politisch führen, aber da haben sich immer wieder alle getäuscht. Wie konnten die sich in Ihnen täuschen? Wirkten Sie naiv?
Nein. Ich wirkte wohl, weil ich immer die Führungsaufgaben, die man mir angeboten hat, angenommen habe, so als ob sie mit dem Angebot, ein Amt zu übernehmen, auch ihre Inhalte umsetzen konnten. Und das ging nicht, dass ich eine Meinung hatte, die ich dann mit dem Amt verband. Das hat die wohl verblüfft.
Ihr früherer Büroleiter hat mal erzählt, als in einer Sitzung nur noch hochgestochenes Fachchinesisch gesprochen wurde, hätten Sie auf den Tisch gehauen und gesagt, erklären Sie mir das bitte so, wie Sie es einer Hausfrau erklären würden. Und fortan sei die Expertenprotzerei vorbei gewesen. Ja. Mussten Sie da mutig sein oder sind Sie
einfach Nein, so? Das bin ich. Ich sage, wer fragt, der führt. Und ich komme mit der Frage, indem ich sage, bitte erklär es mir, ich will es wissen. Ich habe ja selber das Problem, dass ich meinen Mitarbeitern sage, machen Sie bitte den Mund auf, sagen Sie was. Ich brauche kein Abnicken, ich will Mitdenken haben. Ich kann nicht eine Stadt alleine führen.
Petra Roth in HR1, gleich kommt unser Überraschungsgast. Und jetzt kommt unser Überraschungsgast, ein Mann, garantiert nicht aus Frankfurt, Frau Roth, und auch nicht aus dem Norden, wo Sie herstammen, und auch nicht aus dem Ausland. Vielleicht, werte Überraschungsgast, begrüßen Sie Frau Roth einfach mal, ohne gleich Ihren Namen zu verraten.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ah, Christian.
Ja, hallo.
Das ging aber schnell. Christian Udo, ah
ja,
Bürgermeister
mit so einem
von München.
Idiom, mit einem solchen Idiom, obwohl du Hochdeutsch versuchst zu sprechen.
Ja, das habe ich mich jetzt wirklich redlich bemüht.
Ja, genau.
Der SPD-Oberbürgermeister von München und sowohl Nachfolger wie auch Vorgänger Petra Roth als Präsident des Deutschen Städtetages. Danke, dass Sie mitmachen, Herr Udo.
Christian, ja, Mensch, toll.
Falls Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit Frau Roth erinnern, Herr Udo, waren Sie gleich begeistert von ihr?
Also die erste Begegnung war natürlich auch schon im Präsidium des Städtetags und als Sozialdemokrat hatte ich natürlich einen gehörigen Respekt vor jemand, der diese ehemalige rote Hochburg gleich schleift. Mir fiel angenehm auf, dass es sich um eine sehr sympathische Frau handelt, die also keinerlei Feindbild bestätigt hätte, dass ich als Sozialdemokrat eigentlich hätte haben müssen gegen jemand, der so Ungeheuerliches tut.
Vielen Dank, dass du sagst, ich bin eine Frau, die in der Politik nicht mit Feindbildern arbeitet. Und ich habe neben dir gesessen irgendwann und wir waren beide der gleichen Meinung, obwohl, und habe ich auch gedacht, Mensch, das ist ein SPD-OB. Und das hat mir schwer imponiert, dass du in der Sache die gleiche Vorstellung hattest.
Herr Ude, ich weiß nicht, was man Ihnen in München alles vorwirft, aber Frau Roth hält man hier gelegentlich vor, sie führe nicht genug. Wie erleben Sie das beim Städtetag mit ihr?
Ich halte diese Kritik, die ja wechselnd an jedem Politiker mal geäußert wird, für ziemlich scheinheilig. Denn dieselben, die gelegentlich klagen, dass mehr Führung
wenn sie geführt werden, dann schimpfen
die schreien auch ja vor Empörung, wenn mal deutlich geführt wird. Man darf sicherlich nicht zum nur Moderator werden, aber manchmal muss man tatsächlich die Willensbildung einer Stadtgesellschaft moderieren, damit alle Argumente auf den Tisch kommen.
Was würden Sie sagen, warum ist Frau Roth jetzt schon zum dritten Mal Präsidentin des Städtetages?
Weil sie sehr gut über Parteigrenzen hinweg kooperieren kann, für eine bedeutende Metropole steht, weil sie das Vertrauen ihrer Gruppe hat, die sie vorschlägt, und hohe Akzeptanz bei den anderen Gruppen. Sie hat sich ja in recht schwierigen Zeiten, ich habe gesagt mal zu ihrem Geburtstag, als Jeanne d'Arc der deutschen Städte bewährt. Und dann greift natürlich das Präsidium gerne auf einen bewährten Personalvorschlag zurück, wenn wieder mal ein Wechsel ansteht.
Also Frau Roth ist zum fünften Mal Präsidentin des Städtetages. Ja. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Kann Frau Roth auch nerven?
Also nerven könnte ich jetzt wirklich nicht bestätigen.
Und nicht nur, weil Sie charmant sind, Herr Uwe.
Nein.
Im Himmelswillen.
Ich bemühe mich hier um ein sachgerechtes Urteil. Nerven könnte sie, wenn sie, sagen wir mal, auf Meinungen insistiert, obwohl der Zug schon abgefahren ist. Das habe ich bei ihr noch nie erlebt. Sie ist also weder rechthaberisch noch stur. Aber natürlich weiß man, von welchen Bedingungen sie ausgeht und welche Ziele sie verfolgt. Und das muss man selbstverständlich respektieren.
Herr Ude, was wünschen Sie Frau Roth?
Ich wünsche ihr, dass die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre in Frankfurt auch in den Krisenzeiten fortgeschritten wird. Und nicht ganz uneigennützig wünsche ich ihr dasselbe auch für den Städtetag. Und dann wünsche ich ihr, dass sie trotz der Doppelbelastung Oberbürgermeister und Präsidentin des Städtetags noch genügend Zeit für kulturelle Erlebnisse und privates Glück bleibt.
Das ist ja fast eine Laudatio, lieber Christian.
Münchens Oberbürgermeister Ude über Frankfurts Oberbürgermeisterin Roth. Ich danke Ihnen, Herr Ude.
Ja, bitteschön. Wiederhören.
Tschüss.
Servus.
Petra Roth in hr1.
hr1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth ist bei uns, worüber wir uns sehr freuen. Guten Tag nochmal, Frau Roth.
Guten Tag, Reichert.
Frankfurt hat eine weibliche Doppelspitze. Petra Roth als schwarze Oberbürgermeisterin und Jutta Ebeling als grüne Bürgermeisterin. Zwei Frauen an der Spitze. Macht das für die Stadt wohl einen Unterschied, Frau Roth?
Ja, mit Sicherheit. Frauen sind anders als Männer. Das ist jetzt eine wirkliche Burleske, möchte ich sagen. Aber wir wissen durch die Gehirnforschung, was man, als ich begann, immer nur vermutete und kritisch mich befragte, dass Frauen anders agieren, handeln, dass Frauen in Führungsaufgaben mit Männern die Unternehmenspolitik positiv verändern. Das wissen wir jetzt bei den großen DAX-Unternehmen, wo Frauen drin sind. Und in der Politik zeigt es sich, dass wir nicht nur eine Kanzlerin haben, sondern wir haben seit Jahren auch weibliche Vorsitzende. Ich gehöre zu denen, einfach vom Alter her, Frauen, die alle Funktionen als erste Frau innehatten, Parteivorsitz, Sportausschussvorsitz, Kandidatur in den Landtag. Ich habe meinen Wahlkreis dreimal direkt wiedergewonnen, war die erste Frau bei 6 Wahlkreisen, die kandidierte. Habe dann später eine Gegenkandidatin von der SPD, war, habe ich auch gewonnen. Da ist es dann eine Persönlichkeitsentscheidung, nicht qua Frau. Und mit Frau Ebeling kommt nun ein artverwandtes Politikwesen in die Spitze, Bürgermeister, Oberbürgermeister. Und wir arbeiten miteinander für die Stadt und als Frauen mit unseren Kollegen.
Dann sind wir gleich gespannt auf weibliche Antworten auf unseren Fragebogen.
HR1 bewegt.
Sie hören HR1 Talk mit Petra Roth, der in Bremen geborenen christdemokratischen Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main. Unser Fragebogen wartet, Frau Roth. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Eine Frau aus dem Volk zu sein, die eine Stadt führen darf.
Ich hasse es, wenn?
Hassen? Ich hasse nicht. Also deshalb würde ich da, aber ich mag es nicht, wenn es eine gewisse Begriffsstutzigkeit in meinem Umfeld gibt. Das hat aber auch Nachteile für mich, dass ich vielleicht zu schnell über etwas hinweggehe. Also ich mag es nicht, wenn man nicht schnell ist.
Von meinem 1994 gestorbenen Mann Erwin Roth habe ich gelernt,
ein Koordinatensystem der Werte zu pflegen in mir selbst.
100 Tage schwarz-gelber Streit.
Ja, unglücklicher Start, nicht gut gelaufen.
Ein Stück Butter, halbes Pfund, kostet so ungefähr.
Also die Bio-Butter ist etwas teurer, aber so zwischen, wenn im Sonderangebot mit 76 Cent bis zu 85 Cent bis zu einem Euro, haben wir ja heute eine breite Palette.
Die Oberbürgermeisterin kauft ein.
Ganz selten, weil ich keinen habe, den ich bekochen kann. Meine Söhne, ich habe ja auch ein Enkelkind, mein Sohn ist verheiratet und der andere Sohn, die leben also auch für sich. Und wenn ich abends nach Hause komme, habe ich gegessen. Aber ich esse Butter auch sehr gerne, vor allen Dingen Salzbutter. Und die im Töpfchen, die ist natürlich besonders teuer.
Einsam.
Oh ja. Einsam ist nicht allein. Ich fühle mich schon im Finden einer Antwort auf meine Gedanken häufig einsam. Aber da muss man drüber hinweggehen. Das sind Herausforderungen im Leben. Und dann eine Antwort zu finden. Verdrängen darf man es nicht, denn dann kommt das irgendwann wieder hoch. Wenn Sie eine Antwort für sich selber brauchen, in dem Sinne des Koordinatensystems, dann müssen Sie so lange mit sich in den Dialog treten, bis Sie eine Antwort haben, mit der Sie wieder leben können. Also da bin ich schon einsam.
Der liebe Gott.
Ich glaube und ich bin Christin und bin Protestantin und fühle mich in der Kirche wohl.
Eine Moschee.
Die meisten Menschen suchen nach einem Glauben. Es gibt so viele Religionen auf der Welt, der andere in seiner Religionsgläubigkeit die gleiche Freiheit und das Privileg sehen wie ich mit meinem Ja zum Christentum.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass man nicht selber sagen kann, was man möchte.
Liebe.
Eins der schönsten Geschenke, die wir in der Zeit, wo wir auf der Welt sind, erfahren können.
Skifahren.
Ein geiles Gefühl, abheben zu können und wenn dann wirklich die Körperbewegung mit der Geschwindigkeit eins ist.
Mein Lieblingsgericht.
Oh, da gibt's viele. Ich esse gern und esse alles gern. Frankfurter Würstchen, Bratwurst. Aber ich muss auch sagen, dass ich sehr Exotisches mag. Zum Beispiel Seeschnecken, wenn ich in Frankreich an der Küste bin, diese ganz kleinen. Ich kann sehr viel Lust aus den unterschiedlichen Geschmacksarten eines Produktes entwickeln.
Mein israelischer Ehrendoktortitel.
Der macht mich sehr demütig und stolz, dass Tel Aviv, die Universität, mir den überreicht hat für Völkerverständigung auch und den Ausgleich, ohne dabei die eigene Geschichte zu vergessen. Und ich glaube, dass ich auch einen Auftrag habe, als Nachgeborene immer wieder daran zu erinnern und aufzuarbeiten, was war. Und das mit dem Dank der Freundschaft zwischen Israel und Deutschland und hier Tel Aviv und Frankfurt zu dokumentieren. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen den Freunden der Universität Tel Aviv und der Goethe-Universität, aber auch in der Partnerschaft Frankfurt-Tel Aviv.
Petra Roth beantwortet den HR1-Fragebogen. Dankeschön. Und gleich wollen wir von Ihnen wissen, was diese Finanzkrisenzeiten von einer Oberbürgermeisterin fordern. What a day for a daydream. What a day for a daydream. Dies wird ein sehr hartes Jahr für die öffentlichen Haushalte. Die Steuereinnahmen brechen ein, die Sozialausgaben explodieren. Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth hat in ihrer Funktion als Präsidentin des Deutschen Städtetages schon vor dramatischen Auswirkungen der Krise gewarnt. Frau Roth, wo wird es so dramatisch?
Die Finanzkrise ist jetzt in den Kommunen angekommen. Wir erwarten sogar in der Realwirtschaft jetzt einen Anstieg der Beschäftigungslosenzahl. Wenn diese Personen in Hartz IV kommen, dann ist es wieder eine Ausgabe bei den Kommunen, sodass wir bei 40 Milliarden in diesem Jahr, das ist der doppelte Betrag wie 1992 nach der Wiedervereinigung, als Kommunen für Sozialleistungen aufbringen müssen, hier also vor dem Kollaps stehen. Die Kosten der Unterkunft, das heißt, Hartz-IV-Empfänger bekommen die Kosten der Unterkunft, der Miete voll von den Kommunen bezahlt. Die schneiden so ein. Und da muss der Bund, der hat uns vor einigen Jahren damit gelockt, dass er sagt, ich bezahle 33% davon, wir sind jetzt bei 23, dass er wieder zurückgeht dahin.
Es ist ja nicht nur so, dass die Straßen schlechter und die Schwimmbäder kälter werden. Ohne private Hilfe hätten auch viele nicht mehr richtig was zu essen. Was sagt Ihnen das?
Dass es jemanden gibt, der kein Geld hat, um Lebensmittel zu erwerben, um satt zu werden, das darf nicht sein, weil wir hier eine Fürsorgepflicht haben, diesen Menschen zu helfen. Das muss man immer wissen, wenn man sagt, es ist erschütternd, aber ich finde es gut, dass es Personen gibt, die die Tafel installieren. Erschütternd ist es, wie viele Menschen sich dort, weil sie sagen, ich habe nicht genügend Geld, um Lebensmittel zu kaufen, bedienen. Dass hier die Tafel sagt, wir bieten etwas an, dadurch kannst du dein Geld von Hartz IV, von den Regelsätzen einsparen und für andere Dinge, also du kannst dir eine Kinokarte dann kaufen oder ins Theater gehen und er braucht das Geld nicht für die Lebensmittel auszugeben. Diese Einrichtungen unterstütze ich.
Die Banken haben die Finanzkrise ausgelöst. Als Frankfurter Oberbürgermeisterin treffen Sie die Großen des Geldes immer wieder und lächeln mit ihnen auch in viele Kameras. Haben Sie mal gefragt, wenn die Kameras aus waren, wie konntet ihr nur?
Wir haben jetzt erheblich weniger Steuereinnahmen durch diese Bankenkrise und können nicht so investieren, wie wir es gerne möchten, weil diese Mittel durch die Banken nicht mehr uns zur Verfügung stehen. Die Manager sind ja in der Lage, Antworten zu geben, warum und weshalb das so geschehen ist.
Empfinden Sie persönlich eine größere Distanz inzwischen zu dieser Branche?
Was heißt Distanz? Das setzt ja voraus, dass ich vorher sozusagen klebende Nähe hatte. Nein, die sind ein wichtiger Teil. 70.000 Arbeitsplätze in der Finanzbranche sind in Frankfurt. Und in Frankfurt sind auch nicht die Arbeitsplätze in dem Maße abgebaut worden, wie der Gesamtprozentsatz der abzubauenden Arbeitsplätze von den Instituten formuliert wurde.
Banken und Flughafen stehen in besonderer Weise für Frankfurt. Wie unabhängig sind Sie als Oberbürgermeisterin von derart schwergewichtigen Unternehmungen?
Ja, völlig unabhängig. Städte haben im Grundgesetz verbrieft, das Recht über kommunale Steuern ihren Etat zu finanzieren, der für die Daseinsvor- und Fürsorge der Bürger ist. Die Banken zahlen Steuern, davon geht bei der Gewerbesteuer eben 85% in die Stadt. Wir haben dann selber im Lauf der Geschichte auch Kapital gebildet, Gesellschaften gebildet und der Flughafen gehört als zweitgrößter Anteilseigner der Stadt Frankfurt. Ich werde auch meine Anteile nicht verkaufen. Ich bin der Ansicht, dass eine Stadt wie Frankfurt politisch steuern können muss. Und da muss ich als Flughafenbetreiber mit 20% Einfluss haben. Also ich bin als Unternehmer tätig, Konzernstadt, Anteilseigner, zweitgrößter beim Flughafen und steuere den Flughafen wirtschaftspolitisch.
Petra Roth in HR1. Um ihr Leben als Politikerin geht's gleich. Fritz Reichert und Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth, die ich mal eben mit dem Satz zitiere, wenn ich richtig Zeit hätte, würde ich mich gerne weiterbilden. Frau Roth, Sie würden nicht gern die Füße hochlegen oder in Urlaub fahren, sondern lieber was lernen. Was denn?
Ja, ich würde sehr gerne mal 4 Wochen lang nach England gehen und Englisch wieder auffrischen, dass nur noch Englisch um einen herum ist und das aber gleichzeitig nutzen, in einer Fachterminologie mich dann weiterzubilden. Also mich interessiert, weil ich es immer noch nicht richtig verstehe, die ganze digitale Welt, das Wissen im Netz. Ständig kommen neue Apparate auf den Markt, die Medien schreiben darüber. Aber mich interessiert der Hintergrund der Veränderung gesellschaftspolitischer Art, bildungspolitischer Art. Was passiert mit den jungen Menschen, die damit groß werden? Was passiert mit uns Alten, wenn wir in 20 Jahren keine Besuche im Altenheim, wo wir leben werden oder so, als Single sowieso haben? Aber die Kommunikation durch unsere Enkel mit diesen BlackBerry oder Laptops geschieht. Das müssen wir können. Und da sehe ich auch eine große Aufgabe der Politik im Bereich der Senioren ab 60, Bildung zu vermitteln. So, das könnte ich sehr schön vermitteln, wenn man mir mal einen Bildungsurlaub von 4 bis 6 Wochen schön in Oxford oder Stratford, so Shakespeare, ich war da früher mal, habe mir das alles mal angeguckt, Cambridge und die Ruhe dort und dann einfach aufnehmen, nachdenken.
Apropos können Sie ein Instrument spielen?
Nein, das ist das etwas. Wenn ich mal nicht mehr berufstätig bin, dann werde ich 2 Dinge richtig mit Trainerstunden und Musikstunden machen. Ich will Golf spielen lernen und ich möchte Klavier lernen. Nicht, dass jemand denkt, dass ich dann Klavier spielen könnte. Das kann man nicht mehr in meinem Alter lernen. Aber dass man mit 10 Fingern auf diesen Tasten eine Melodie hinbekommt. Ich habe ja auch mal einen Enkel, der an dem Klavier so rumspielt. Ich fände es wundervoll, wenn der mal Klavier könnte. Meine Schwiegertochter hat Klavier spielen gelernt. Also da möchte ich ein bisschen auch mitreden können.
Aber können bestimmt Instrumente spielen, das konnte man hören. Wie kamen Sie auf ABBA als Musikwunsch?
Ja, das ist so ein bisschen diese weiche Art, den Rhythmus in den Körper gehen zu lassen. Und interessant war das in Davos bei einer Abendveranstaltung.
Beim Weltwirtschaftsforum?
Ja, richtig, beim Weltwirtschaftsforum. Ein gastgebendes Weltunternehmen, eine Gruppe aus New York hatte, die dann nachher nur ABBA spielten. Und die Dancing Queen, Waterloo und alle, die sind ja zum Teil jünger, die Menschen, haben in diesem Rhythmus sich gleich eingefühlt und die Stimmung ging nach oben. Ich würde sagen, das ist Partymusik, wo man ein bisschen abgehoben wird und sich dem Rhythmus der Stimme, dem Dum-Dum hingibt und ja, so ein Flair, der dich von der Realität entfernt und in eine Traumwelt bringen kann.
Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth hat auf die Frage, was für sie eine Versuchung sei, einst geantwortet, Dinge zu erzwingen, die sich eigentlich nicht erzwingen lassen. Und siehe da, meistens geht es doch. Frau Roth, sind Sie ein Sturkopf?
Nein, ich kann mich aber festbeißen. Und wenn ich von einer Sache überzeugt bin und dann noch andere gewinnen, die sagen, ja, mach das mal, dann bleibe ich dran.
Wie gleichgültig ist es Ihnen eigentlich, was andere über Sie denken?
Ja, das geht ja gar nicht anders. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann habe ich keine Zeit über die Veränderung der Gesellschaft.
So unabhängig darf man als Politikerin sein?
Also jetzt ist das eine sehr aggressive Gegenfrage, da haben Sie recht. Selbstverständlich muss ich auf die Meinungsbildung der Öffentlichkeit Rücksicht nehmen, wie die mich sehen. Und da ist dann immer der Abgleich, die Ergebnisse einer Wahl, einer Wiederwahl.
Ich finde das eigentlich positiv, was Sie sagten. Ich dachte nur, man denkt immer, oho, was denken jetzt die Bürger, was denken diese, was jene.
Also das Geben und Nehmen, um mit dem Begriff auch hier zu arbeiten, und den Kompromiss und der Ausgleich ist auch wichtig. Aber man kann nicht in eine Situation hineingehen und sagen, ich will von vornherein einen Kompromiss. Ohne Kompromisse geht's nicht. Aber heute haben wir leider häufiger eigentlich eine Ausgangsposition, dass 2 Seiten schon sagen, ich will überhaupt nur einen Kompromiss. Und da finden dann keine Profile mehr statt. Ich will keine kalte Stadt sein. Ich will keine Stadt sein der Beliebigkeit, der Austausch. Aber es kann nicht sein, dass man alles, was es auf der Welt gibt und sagt, da hat es gerade einen Bedarf, nun wollen wir das in Frankfurt auch mal mit Steuergeldern zu unterstützen. Da muss die Freiheit des Marktes sich bewähren.
Sie sind eine sehr gut aussehende Frau. Sie sind immer gewählt, gekleidet. Ich habe gehört, Sie gucken sich Auftrittsorte manchmal auch vorher an, auch das Ambiente. Und Sie wählen danach auch die Farben, die Sie tragen. Wie wichtig ist das?
Ja, das ist richtig. Auch wenn ich nach außerhalb komme, wo ich einen Vortrag halten soll, dann sage ich mal, darf ich bitte den Raum sehen? Ich weiß es gar nicht, warum ich das mache, aber ich glaube, ich stelle mich in den Raum und stelle mir dann vor, wo sind die Menschen, weil es unbewusst mir sehr wichtig ist, immer direkt mit den Menschen zu kommunizieren. Ich schaue den Menschen ja auch in die Augen. Ich gehe auch auf Menschen zu, von klein auf. Dazu gehört, wenn ich den Raum kenne und weiß, welche Menschen, was für ein Publikum. Ich will nicht über die Menschen, über die Köpfe hinwegreden. Ich will sie ansprechen. Ich will doch ein Produkt verkaufen. Meine Vorstellung von Politik, von Gestaltung der Stadt, von Lebensverhältnissen der Bürger, von Bildungseinrichtungen der Bürger, da muss ich Mehrheiten zu haben. Also muss ich dieses Produkt wie ein Kaufmann anbieten und ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Produkt machen. Und dann soll es gekauft werden und das sind die Wahlstimmen. Von der Kleidung, ich glaube, dass ich inzwischen sehr, sehr konservativ gekleidet bin.
Die haben eben in die Luft kleine Häkchen gemacht bei konservativ.
Ja, weil wir schon konservativ dieser. Aber das ist Business-Kleidung, auch für Frauen. Aber ich möchte auch als Frau wahrgenommen werden, das ist richtig. Ich will nicht der bessere Mann sein, sondern ich will eine Frau sein im Amt, der man ansieht, dass sie eine Frau ist und auch mit den Eigenschaften, die Frauen eben haben, Politik macht.
Sie werden von vielen als bodenständig und vertrauenswürdig wahrgenommen. Aber man wird auch nicht ohne Ehrgeiz und Ellenbogen, denke ich, Oberbürgermeisterin. Haben Sie politische Leichen im Keller? Leute abserviert um des eigenen Vorteils willen? Vertrauen enttäuscht, wenn es Ihnen nutzte?
Nein, ich fühle mich in Intrigen auch gar nicht wohl. Ich kann auch, glaube ich, gar nicht. Da muss man nämlich sehr winkelzügig denken und muss ein hervorragendes Gedächtnis haben. Ich meine, sollte sich jemand melden, wenn ich in dem Sinne eine Leiche geschaffen hätte, keine zu haben.
Petra Roth in HR1. Gleich geht's weiter. Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth ist zu Gast in HR1. Sie haben gut zu tun als Stadtoberhaupt, als Präsidentin des Deutschen Städtetages. Auch nach Brüssel müssen Sie immer wieder. Ihre Tage sind also ziemlich ausgefüllt. Aber irgendwann kommen Sie auch mal nach Hause. Sie leben allein. Ihre Söhne sind längst berufstätig. Das Haus ist leer. Wie viel macht Ihnen das aus?
Also mein Haus ist so, wie ich es haben möchte. Ich fühle mich in meinem Haus unendlich wohl. Es ist mit sehr viel Glas und die Natur kommt in die Wohnräume. Und Sie glauben gar nicht, wie schön das ist. Nach der Fülle, oder wie ich sage, ich habe jeden Tag Party. Abends die dritte Schicht ist Party, kann man zynisch sagen, wenn ich zur Veranstaltung muss. Und wenn ich dann um 10 nach Hause komme, ist das herrlich. Ich hatte ja vorhin mal darüber gesprochen, dass ich einsam bin bei den Finden von Entscheidungen, die ich alleine auch tragen muss. In diesen Fällen jetzt bin ich mir selbst genug.
Ihre beiden Söhne, Claudius und André, sind längst erwachsen. Sie haben auch schon ein Enkelkind. Die beiden arbeiten als Juristen, glaube ich. Was hoffen Sie, denen fürs Leben mitgegeben zu haben?
Dass sie so ein ausgeglichenes Leben führen können mit sich selbst, wie ich es erlebt habe.
Ihr Mandat läuft 2013 aus, dann greift auch die Altersgrenze. Also dann dürfen Sie sich auch nicht mehr bewerben.
Nein, die greift noch nicht. Aber es gibt auch noch ein Leben vor dem Tod. Irgendwann muss man auch mal den Bürgern die Chance geben, ein neues Gesicht wählen zu dürfen. 2013 sind dann 18 Jahre. Das hat
Adikes, nicht mal Helmut Kohl geschafft.
Nein, 16. Und Adikes ist 21 Jahre gewesen. Das war alles vor dem Ersten Weltkrieg. Nein, das ist ein ganz fester Entschluss.
Und auch schon feste Pläne, was dann?
Nein, das nicht. Also ich könnte mir aber vorstellen, dass ich weiter engagiert für Dinge tätig bin.
Das dann endlich Ministerpräsidentin oder Bundespräsidentin.
Also
ja, waren Sie alle schon für ein Gespräch.
Oberbürgermeisterin wird am 7. Juli 2013 nicht mehr Petra Roth heißen.
Sie haben mal erzählt, Frau Roth, Sie hätten einmal direkt aus dem Schaufenster raus ein Auto gekauft.
Einmal.
Was war das für eins?
Das war ein Mazda, das war ein Cabrio. Und die finde ich heute noch schön. Und bin ja auch ein großer Autofreund. Ich gehe nicht nur aus wirtschaftspolitischen und Oberbürgermeisterinteressen auf die IAA, sondern mich interessieren auch Autos. Mich interessiert jetzt die ganze Nachhaltigkeit und Technologie da drin.
Ja, Sie fahren, habe ich gesehen, also beim Vorfahren ein Hybridauto.
Ja, wir haben ja im Übrigen
kein japanisches.
Nein, der Fuhrpark ist auf Gas umgestellt. Alle Neuanschaffungen müssen diesen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Ja, das Autofahren. Ich habe auch im Urlaub, leihe ich mir dann ein Auto oder fahre den Polo. Weihnachten, da bin ich zum Skilaufen, also auch richtig 600 Kilometer gefahren. Herrlich, man hört Radio, man bildet sich dabei, man nimmt die Natur wahr, während ich im Dienstwagen natürlich Akten lese und überhaupt nicht wahrnehme, was um mich herum geschieht.
Zum Schluss, Frau Roth, bitten wir unsere Gäste immer, ob sie uns etwas auswendig sagen können. Natürlich nur, wenn sie mögen. Sie können auch den ersten Absatz der Hessischen Verfassung oder der Frankfurter Verfassung sagen. Können auch Ihre Kontonummer angeben, weiß ich nicht. Wenn Sie mögen, kommt ja. Ihnen was in den Sinn?
Also das sind so Schockstarre.
Ja, das sind Schocks.
Wenn man auch mal sagt, was kann ich auswendig?
Manch einer erlebt.
Wie viele Texte wollen Sie denn da haben? Oder das Vaterunser kann ich auswendig, kann das Deutschlandlied?
Hatten wir beide noch nicht.
Aber Sie wollen nicht, dass ich das jetzt aufsage, oder doch?
Es ist ja. Völlig Ihnen überlassen.
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun hoffe ich, dass das richtig war.
Petra Roth in HR1, Helau.
Such a feeling's coming over.